Was hat den berühmten Kunsthändler Paul Kassierer eigentlich ausgezeichnet? Was war an ihm so Besonderes?
Aber Paul hatte einfach ein unglaubliches Gespür, er hatte ein Auge. Und er hat die Individualitäten der Künstler erkannt. Er war nicht ein Akademiker, der rubriziert hat, sondern er hat das Auge gehabt. Zum Beispiel, als er zum ersten Mal Van Gogh gesehen hat, war ihm sofort klar, das ist eine unglaubliche Potenz in Farbe und Strich und zeichnerischer Kraft. Oder bei Edvard Munch, das war ihm auch sofort klar. Aber das waren natürlich Künstler, die ganz, ganz anders gemalt haben, als das, was damals üblich war.
Das sagt der Verleger und Literaturwissenschaftler Bernhard Echte über den Berliner Kunsthändler Paul Kassierer. Bernhard Echte war bei mir auf Radio 3 zu Gast, weil er zu Kassierer geforscht und Bücher geschrieben hat. Vor genau 100 Jahren ist unter spektakulären Umständen mit Paul Kassierer einer für die Entwicklung der Kunst in Deutschland bedeutendsten Kunsthändler gestorben. Er hatte sich am Tag seiner Scheidung von der Schauspielerin Tilla Durieux eine Schussverletzung zugefügt, an der er dann später auch gestorben ist. Ein Skandal damals schlechthin, denn die beiden waren das Glamour-Paar damals in der Kunst- und Kulturszene. Aber die eigentliche, die wirkliche Bedeutung von Paul Kassierer war natürlich seine Arbeit als Kunsthändler. Er war entscheidend daran beteiligt, zeitgenössische Entwicklungen in der Kunst wie den Impressionismus zum Beispiel in Deutschland bekannt zu machen. Wie viel die alte Nationalgalerie in Berlin Paul Kassierer zu verdanken hat, das zeigt sich ab morgen in der neuen Ausstellung in der alten Nationalgalerie. Und die hat unsere Kunstkritikerin Silke Hennig bereits gesehen. Hallo Silke, grüß dich.
Schönen guten Tag.
Kassierer und der Durchbruch des Impressionismus, so heißt diese Ausstellung. Gemeint ist der Impressionismus in Deutschland, richtig?
Nein, nicht nur. Aha. Also nicht nur Impressionismus, auch wenn das der Fokus der Ausstellung ist. Aber Kassierer hat später auch expressionistische Kunst zum Beispiel vertreten. Und nicht nur in Deutschland, und das ist vielleicht schon eine Überraschung, die diese Ausstellung bereithält. Kassierer hatte seine Kunsthandlung zwar in Berlin gegründet, 1898, zusammen mit seinem Cousin Bruno Kassierer als Verlag und Kunsthandlung. Wenige Jahre später gehen sie dann getrennte Wege und Paul Kassierer eröffnet dann im Weiteren noch Dependancen in Hamburg und Amsterdam. Und er war aber zuvor schon sehr international orientiert. Also er brachte eben Maler wie Claude Monet, Édouard Manet, Renoir, Van Gogh, Cézanne nach Berlin. Heute sind das die großen Zugpferde. Wir haben es ja gerade von Bernhard Echte gehört. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts war das noch höchst umstrittene Kunst, nicht nur in Deutschland. Und Kassierer tat sich dann auch zum Beispiel mit Pariser Galerien zusammen. Also die vertraten ihre Künstler in Frankreich und er in Deutschland. So konnte man dieser neuen Kunst einfach mehr Sichtbarkeit verschaffen. Heute ist das internationaler Kunstmarkt ganz normal, aber damals war das völlig neu.
Und was zeigt jetzt die Ausstellung in der Alten Nationalgalerie und wie zeigt sie dadurch das Wirken von Paul Kassierer?
Also es ist zunächst mal keine Material, sondern es ist wirklich eine Kunstausstellung. Also mit Werken von Max Liebermann, Walter Leistico, also deutsche Impressionisten, Mitglieder der Berliner Sezession, deren Sekretär und später auch Geschäftsführer Kassierer war. Aber vor allem eben die großen französischen Maler, von denen ja etliche heute zur Dauerausstellung der Alten Nationalgalerie gehören. Diese Glanzstücke verdanken sich also seiner Vermittlung. Ja, Renoirs Nachmittag der Kinder in Vargemont zum Beispiel. Ja, diese Kinder, die selbst wie Püppchen aussehen. Oder auch Edvard Munchs elegantes Ganzfigurenporträt von Harry Graf Kessler. Es sind aber auch hinreißende Leihgaben zu sehen, etwa ein frühes Stillleben von Monet, das Pfirsichglas aus Dresden, wo die eingelegten, gestapelten Pfirsiche im Glas einige übrig gebliebene Pfirsiche ja sozusagen beäugen, die noch draußen auf einer spiegelnden Marmorplatte liegen. Also diese Fülle an sehr qualitätvollen Werken, das ist schon mal beeindruckend. Man kann eigentlich gar nicht glauben, was alles durch die Hände dieses einen Mannes gegangen ist. Man muss aber wirklich auch die Bildbeschriftungen lesen, denn dort ist unter anderem akribisch aufgeführt, wann diese Werke im Kunstsalon Kassierer ausgestellt waren. Und im Fall eines späten Van Gogh-Selbstporträts zum Beispiel war das nicht weniger als viermal, zum Teil im Abstand von nur wenigen Jahren. Und dann versteht man, was Harry Graf Kessler meinte, als er in seiner Trauerrede auf Paul Kassierer von einem Trommelfeuer ununterbrochener Vorführungen wertvoller moderner Werke sprach. Damit hätte Kassierer die Durchbruchsschlacht in Berlin gewonnen. Also auf diese nachdrückliche Weise leistete er Überzeugungsarbeit und auch wie er die Kunst in seiner Galerie präsentiert hat, mit viel mehr Licht und Luft, als das seinerzeit üblich war. Auch dazu erfährt man einiges.
Ja, Durchbruchsschlacht, was für ein fast schon martialisches Wort. Ja. Was erfährt man denn in der Ausstellung über die Widerstände, mit denen Cassirer dann tatsächlich wirklich zu kämpfen hatte?
Naja, detaillierter kann das natürlich der sehr gelungene Katalog darstellen, aber zumindest summarisch wird das schon auch dargestellt. Also ne, die konservativen Kreise, Künstler, aber insbesondere auch der Kaiser, der gegen diese neuen internationalen Entwicklungen in der Kunst eben seinen Widerstand leistete. Da wurde ja öffentlich auch heftig über die Ankaufspolitik fortschrittlicher Museumsdirektoren wie Gustav Pauli in Bremen oder eben Hugo von Tschudi in Berlin gestritten. Tschudi, den der Kaiser, dem dieser französische Impressionismus und seine Folgen in jeder Hinsicht zu fremd war, den wollte er eben an die ganz kurze Leine nehmen. Selbst Schenkungen, das war dann so ein Weg Tschudis, Werke, die er für die Sammlung haben wollte, von aufgeschlossenen Mäzenen erwerben und dann der Nationalgalerie schenken zu lassen. Und der Erwerb fand eben oft genug bei Cassirer statt. Doch selbst das sollte Tschudi sich dann genehmigen lassen müssen. Er ging schließlich 1909 nach München und Cassirer verkaufte dann eben das eine oder andere auch dorthin.
Das heißt, er hatte letztlich treue Kunden, auf die er sich verlassen konnte, also ein gutes Netzwerk.
Ja, absolut. Und also dieses Geflecht aus Beziehungen zu Künstlern, zu privaten Sammlern, teilweise in direkter Nachbarschaft im Tiergartenviertel, zu Museumsdirektoren, das wird sehr deutlich. Cassirer muss schon einen gewissen Magnetismus gehabt haben. Er verstand es auch, sich mit sehr guten Mitarbeitern zu umgeben, die dann noch nach seinem Tod 1926 die Galerie erfolgreich weiterführten bis zur Weltwirtschaftskrise und schließlich 1933, weil sie wie Cassirer selbst auch jüdisch waren, da stellten sie dann den Galeriebetrieb in Deutschland ein und emigrierten. Aber das Vermächtnis des Kunstsalon Cassirer, und da macht sich diese Ausstellung wirklich verdient, weil sie es uns vor Augen führt, das ist einfach enorm. Denn es ist eben überhaupt nicht selbstverständlich, dass gute Kunst auch einen guten Platz in einem guten Museum und damit in der Kunstgeschichte bekommt. Dafür braucht es Leute wie Cassirer und dafür müssen eben auch die Geschichten hinter den Bildern erzählt werden. Und das tut diese Ausstellung.
Okay. Cassirer und der Durchbruch des Impressionismus, so heißt sie, die neue Sonderausstellung in der Alten Nationalgalerie Berlin. Ab morgen für uns alle geöffnet, noch bis Ende September zu sehen. Unsere Kunstkritikerin Silke Hennig hat uns die Ausstellung vorgestellt. Danke dir, Silke.
Sehr gerne.